Es ist ein sonniger Tag. Es ist ein schöner Morgen. Der Moritz schaut mir entgegen, als würde er dringend noch einen Kaffee brauchen, den er sich nicht holen konnte. Und so fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten, Moritz. Nach so einem Wochenende viel Drama, viel Spaß, viel Spielspaß und Spannung hier in München. Wie geht's denn dir in Salzburg?
Hier geht's mir gut. Also einen Kaffee könnte ich noch gebrauchen. Den werde ich mir... Ja, sagt er und erhebt die Kaffeetasse. Nö, mir geht's gut. Es war wirklich viel Drama, ja auch beim Fußball. Deswegen ist deine Stimme ja auch noch nicht ganz wieder hergestellt. Aber nö, war ein interessantes Wochenende. Der Monaco Grand Prix war eine, ja man kann fast sagen, Pfingst-Prozessionsfahrt. Aber ja, aber doch ist ein bisschen was passiert und wir arbeiten das einfach mal auf, oder?
Und damit herzlich willkommen zurück zur 104. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Ein etwas anderes Intro, in dem wir quasi schon den Einstieg gemacht haben, aber ich denke, an so einem wunderschönen Tag darf das auch mal passieren. Nichtsdestotrotz, mir virtuell gegenübergeschaltet sitzt der Mann im Holzfällerhemd, Moritz Steidl.
Ja, das ist kein Holzfällerhemd, das ist so ein Leinen-Sommerhemd. Aber
ja, aber im Holzfäller-Look.
Ja, du hier mit deinem grauen T-Shirt. Ungewaschen. Ungewaschen, ohne Stil.
Das betont die Brustmuskulatur.
Deswegen, ah ja.
Ja, du hast es im Intro schon gesagt, meine Stimme ist ein bisschen lediert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollte euch das stören, sorry. Aber es gibt tatsächlich, man glaubt es nicht, in München auch noch echte Bayern-Fans. Und ich bin tatsächlich einer davon, würde ich mal von mir selber sagen. Und habe das dementsprechend doch ordentlich, bin den ordentlich begangen, diesen unverhofften Meistertitel. Aber das ist ja hier ein Formel-1-Podcast. Man muss aber ehrlicherweise sagen, du hast es, finde ich, ein bisschen fälschlich angeteasert im Intro. Ich finde, Drama war da relativ wenig dieses Wochenende in Monaco. Es hat sich immer wieder mal, ich sag mal, angeditscht, das Drama, aber es ist nie wirklich passiert. Vielleicht machst du wie immer mal kurz den Race-Recap.
Ja, genau. Also, Fernando Alonso, sorry. Max Verstappen gewinnt sein 39. Karriererennen vor Fernando Alonso und Esteban Ocon. Kleiner Fact dazu, sie sind auch genauso gestartet. Und ich glaube, es beschreibt den Monaco Grand Prix ganz gut. Es gab Regen. Fernando Alonso hätte laut den Daten die Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Der ist nach dem Start auf harten Reifen. Verstappen hatte Medium-Reifen. Hinter Verstappen hergefahren, hatte eigentlich gar keine Chance. Dann, wie gesagt, hat es das Regnen angefangen. Verstappen hat den Stint auf Medium extrem lang verzögert. Das ging trotzdem irgendwie. Und Alonso hat sich gedacht, anstatt auf Inter zu, also auf Intermediates zu wechseln, wechseln wir nochmal auf Medium-Reifen. Und nach einer Runde kam er nochmal rein, weil er gemerkt hat, Aston Martin gemerkt hat, die Medium-Reifen reichen nicht mehr, dann es regnet dann doch ziemlich und dann hat man auf Inters gewechselt, Verstappen auch, und so hat Verstappen dann ohne Konkurrenz eigentlich das Rennen gewonnen und Esteban Ocon ist direkt auf Inters gewechselt und hat seinen dritten Platz gehalten.
Dazu vielleicht zwei Sachen. Einmal Fernando Alonso und das Reifendrama. Das war ja tatsächlich so ein bisschen das kleine Drama, wie du richtigerweise sagst. Erstens, ich habe gelesen, aber korrigiere mich da auch gerne, dass es eigentlich ein Fehler in der Garage war. Also scheinbar haben die einfach die falschen Reifen rausgezogen. Ist das verifiziert oder ist das schon wieder falsifiziert oder weil du es jetzt gar nicht erwähnt hattest?
Interessant. Also ich hatte eher die Info, dass Alonso an die Box gefunkt hat, dass nur wenige Stellen nass sind. Und deswegen nicht von einem Regenrennen danach ausgegangen ist. Also er hat gesagt, nee, also die paar, also es tröpfelt einfach nur, lass uns die Mediums aufziehen. Und das hat man dann einmal nach, also er kam rein und ist dann wieder rausgefahren und dann hat es richtig das Schiffen auf gut Deutsch angefangen.
Ja, ja voll. Ja,
Ich glaube, dass der Fehler da aber schon irgendwie beim Team liegt, weil die haben ja auch Wetterradare und klar, der Fahrer muss funken, hier regnet es nicht. Aber das Overall-Picture hat ja eigentlich das Team. Und da war es im Nachhinein absolut der falsche Call. Und in meinen Augen, wenn du einen Rennsieg willst, also wenn du Zweiter bist, dann ist ja Track Position und so weiter schön und gut, aber du musst ja attackieren, um zu gewinnen. Und warum man nicht da gegambelt hat, wobei ich das noch nicht mal als Gamble gesehen hätte und direkt auf Inters gewechselt wäre, also verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube, dass Aston Martin den Rennsieg weggeworfen hat, beziehungsweise die potenzielle Chance. Also ob es dann auch wirklich sich so ausgegangen wäre, ist natürlich hätte, wäre, wenn. Aber ich glaube, man hätte da einfach mutig sein sollen und auf Inters direkt wechseln müssen, so wie es ja Fahrer hinter ihnen auch gemacht haben. Und bei Verstappen, da war ja, also ich meine, die konnten ja wirklich reagieren, die mussten nicht agieren. Und Red Bull fehlerfrei.
Ja gut, und gleichzeitig muss man aber sagen, wenn es dann doch ein Fahrer-Call auch war, der hier den Ausschlag gegeben hat, Max Verstappen hat einen ziemlich eindeutigen Call gegeben. Sogar sein Team so leicht überstimmt, so ein bisschen vom Gefühl her am Radio, nämlich im Sinne von, wir brauchen auf jeden Fall Inters, es gibt gar keine Diskussion. Also auch da vielleicht dann, wenn es tatsächlich doch so war, dann wieder einmal gezeigt, Max Verstappen ist aktuell der Dominator. Auch was dann eben sowas angeht.
Ja. Absolut, er hat eigentlich am gesamten Wochenende gar keinen Fehler gemacht. Also in den freien Trainings, aber das kennt man ja auch vom letzten Jahr noch. Ja, sah ja okay aus. Ich dachte ehrlich gesagt, dass Carlos Sainz auf die Pole Position fährt. Aber Max Verstappen hat in einer Qualifying-Runde, die ich wirklich so noch nie gesehen habe, die Pole Position geholt. Es war unfassbar. Der lag nach den ersten zwei Sektoren 2 Zehntel hinter Fernando Alonso und hat dann im letzten Sektor ja 2,5 Zehntelsekunden nochmal aufgeholt. Hat die auf Start und Ziel, auch schon in der letzten Kurve, hat er die Mauer auch kurz geküsst. Das war eine unfassbare Runde und da sieht man auch einfach mal wieder, wie gut Max Verstappen ist. Das war auch nicht, in meinen Augen, war es auch kein Fehler, weil ich habe da immer gelesen, ja, mit trotz Fehler auf Pole Position. Nee, das war einfach hart am Limit und Max Verstappen hat bewiesen, warum er einfach Max Verstappen ist.
Genau so ist es. Und seine Qualifying-Runde, das vielleicht noch zur Vollständigkeit, 1:11.365. Die schnellste Rennrunde jemals in Monaco, gefahren von Lewis Hamilton, ist irgendwie 1:12.9 oder sowas oder 1:12.6 oder so. Also klar, man darf Qualifying und Rennen nie so wirklich vergleichen, aber trotzdem sieht man, was das für eine Bombenrunde war. Du hast es auch gesagt, 3. Platz Esteban Ocon. Das ist insofern interessant, es ist der erste Fahrer seit 1996, der erste französische Fahrer, der in Monaco mal wieder aufs Podium kommt und sein persönliches erstes Podium wieder seit Ungarn 2021 logischerweise. Ziemlich starkes Rennen von ihm. Er hat einfach ein starkes Qualifying abgegeben. Wir haben es vorher ja schon prophezeit. Das ist keine große Prophezeiung, aber es hat sich trotzdem bewahrheitet, dass es in Monaco einfach reicht, wenn du ein starkes Qualifying fährst, dann kannst du damit rechnen, wenn du keinen Fehler machst, dass du sehr weit vorne bist. Ocon hat keinen eigenen Fehler gemacht. Er wurde ein, zweimal fast in einen Fehler gezwungen von anderen Fahrern, aber ansonsten hat er das sehr, sehr souverän gemacht und ist dann eben auch als Dritter ins Ziel gekommen, was eben aber auch bedeutet, ich glaube, die ersten, was waren das? Die ersten 6 Fahrer oder sowas sind,
Das war eine Statistik, aber, die jetzt quasi abgegolten ist, dass die ersten 6 Fahrer gleich ins Ziel kommen. Das ist jetzt nicht der Fall. Man muss mal erstmal auch konfekt noch sagen, der hat sich als 4. qualifiziert. Dritter war Charles Leclerc, der hat dann aber nachträglich nach dem Qualifying eine 3 Plätzestrafe bekommen für etwas, wofür er selbst gar nichts konnte, denn hinter ihm kam im Q3 Lando Norris im Tunnel und die Boxen-Crew bzw. sein Renningenieur Xavi Marcos Padros hat ihm nicht gesagt, dass der Norris auf einer schnellen Rennrunde ist, dann hätte nämlich Leclerc wäre von der schnellen Ideallinie quasi daneben gewandert und so ist quasi der Norris voll auf ihn draufgeschossen. Norris musste abbremsen und seine schnellste Runde auch. Und somit hat Charles Leclerc ihm quasi seine schnellste Rennrunde zunichte gemacht. Klarer Fehler von der Boxenmauer und beziehungsweise vom Renningenieur, weil sowas kann der Fahrer nicht wissen. Sowas
muss man vom Team bekommen. Vor allem nicht ein Tunnel, der ja auch noch gebogen ist.
Also das und ist das auch noch.
Wie im Bahrain irgendwie, dass du irgendwie, keine Ahnung, 3 Kilometer lange Gerade gefühlt hast und den vielleicht sehen kannst hinten, sondern ja, im Monaco siehst du sowieso erstmal nicht um die Ecken, ja.
Das war nicht der einzige Fehler. Die haben nämlich dann auch vergessen, Leclerc und Sainz wurden zu spät reingeholt, um Regenreifen zu holen. Beziehungsweise Sainz war auch da vorher schon mal drinnen auf Podiumskurs. Und den haben sie nur gegen Hamilton gecovert, aber nicht nach vorne hin, wo Ocon, also Sainz hatte eigentlich eine realistische Podiumchance, der hat sich dann furchtbar am Funk aufgeführt. Zu Recht. Also bei Ferrari sollte man wirklich mal über die Kommunikation nachdenken an die Fahrer und auch an der Rennstrategie vielleicht nochmal feilen. Ist ja nicht das erste Mal diese Saison und auch letzte Saison, erinnern wir uns an Monaco, da war ja genau dasselbe mit dem Double Stacking, als Leclerc seinen eigentlich sicher geglaubten Sieg dann hergeschenkt hat. Also ich glaube, bei Ferrari ist ja schon einiges im Argen. Und das Auto ist langsam.
Da ist weiterhin, muss man ja sagen, einiges im Argen. Weil jetzt ist ja Fred Vasseur, der auch Geburtstag hatte am Wochenende, am Start als neuer Team Principal, also als neuer CEO. Und trotzdem passieren solche Dinge. Das ist einfach, das ist wirklich, dieser Podcast kann sich, glaube ich, auch allmählich in Ferrari-Reports umbenennen. Aber das ist einfach unprofessionell. Und es ist wahnsinnig bitter. Ich meine, das ist Geld, was da auch verloren geht für Ferrari, gerade bei so einem Rennen. Einfach nur, weil geschludert wird. Und ich meine, diese ganze Sainz-Hamilton-Geschichte, okay, das ist dann einfach eine falsche Strategie. Das muss man im Team vielleicht auch zubilligen. Ja? An anderer Stelle, wenn es immer mal wieder gut laufen würde, dann würde man darüber hinwegsehen. So ist es natürlich für Sainz wahnsinnig ärgerlich. Aber Carlos Sainz, muss ich ehrlicherweise auch sagen, wieder an diesem Wochenende, ist für mich auch kein Top-Fahrer. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, als es um die zweitbesten Fahrer jedes Teams ging, man Checo und ihn verglichen hat. Und da ist Sainz einfach.
Ja, Sainz hat dann im Regen auch noch Fehler gemacht, ist glaube ich im Mirabeau dann auch noch, hat einen kleinen Drehmoment. Ich glaube, im freien Training hat er sein Auto auch mal an die Wand gesetzt. Nach der, was in der Schwimmbadpassage. Also es ist ein absolut gebrauchtes Wochenende für Ferrari gewesen.
Einmal mehr.
Charles Leclerc beim Heim Grand Prix mit neuer Freundin, by the way. Also hier muss er natürlich auch das Gossip ein bisschen hochhalten. Erstens Ziel gekommen. Eine Alexandra. Ja.
Also, aber jetzt keine berühmte Persönlichkeit.
Nein. Okay. Also ich habe jetzt leider auch noch nicht herausgefunden, wo sie sich kennengelernt haben, aber sie kann ihm hoffentlich etwas über den Frust hinweghelfen.
Hoffen wir es mal. Ansonsten lässt sich noch festhalten, neben Alpine auf Platz 3 durch Ocon, Gasly auf Platz 7 gefahren. Das ist sein bestes Saisonergebnis. Das hilft Alpine natürlich auch deutlich, auch sehr stark. Und was aber für mich so ein bisschen an diesem Grand Prix mit das Interessantere war, waren tatsächlich die Überholmanöver hinten. Weil wenn überhaupt, waren sowieso Überholmanöver hinten. Und da hat Ralf Schumacher was Interessantes gesagt in der Sky-Übertragung, was ich finde, und das finde ich ist bei ihm häufiger inzwischen so, einfach sehr treffend war. Und zwar erinnere dich mal daran, wie Stroll in alter Stroll-Manier, so kennt man ihn ja eigentlich gar nicht mehr, so ein bisschen haut drauf mäßig rumgefahren ist, wie ein Anfänger halt. Und dann hat Schumacher gesagt, das erinnert ihn irgendwie alles gerade so ein bisschen an so ein Videospiel. Also so Hülkenberg rutscht rein und also wirklich schneidet einfach dem anderen den Weg ab, Stroll fährt an hinten drauf, bremst Vollgas wieder ab und so. Sie schlittern teilweise so um die Kurven. War sehr treffend, hat mich sehr stark an meine eigene Xbox Formel 1 Zeit erinnert, wo man tatsächlich so überholt hat. Ich finde, wir könnten mal noch, bevor wir ins Fragespiel wechseln, ganz grundsätzlich noch darüber sprechen, wie es um den Monaco Grand Prix auch nach diesem Rennen so bestellt ist, gerade in der Zeit, wo Entertainment und USA-Races immer wichtiger werden.
Ja, also erstmal möchte ich noch was sagen bezüglich Alpine. Und zwar war es das fünfteste Rennen für Alpine, also unter dem Namen Alpine. Und es gibt ja diesen berühmten 100-Rennen-Plan von Laurent Rossi, dass man quasi nach 100 Rennen auch, um die WM mitkämpft und dass man auch um Siege mitkämpft. Und vor dem Rennen jetzt, beziehungsweise vor Imola, wurden sie ja heftig angezählt von Laurent Rossi, dem CEO. Und das war die richtige Antwort quasi von Esteban Ocon und auch Gasly, auch wenn er nur in Anführungszeichen Siebter wurde, dass man quasi mit dem Team Enstone rechnen kann. Und auf deine Frage zu antworten, Monaco, ja, ich habe nämlich eine Statistik vor mir. Die Manöver, also Überholmanöver von 2022 und 2023 miteinander vergleicht. Mhm. Und in Monaco waren es 2022 13 und dieses Jahr 22. Und Ja, wirklich eine interessante Statistik. In Miami war es zum Beispiel 60, im vergangenen Jahr 52. Ansonsten hält sie es eigentlich die Waage, außer Bahrain war es 2022 mehr. Aber in Monaco gab es dieses Mal 9 Überholmanöver mehr, aber immer noch extrem wenig mit 22. Das ist nämlich der saisonniedrigste Wert.
Gut, das ist ja etwas, da sage ich ja auch, also erstmal Mega-Statistik, Moritz, wirklich klasse, dass du da im Keller warst, ein bisschen recherchiert hast. Jetzt weiß ich auch, warum du so müde ausschaust. Aber nein, aber das ist ja das eine, so die absoluten Zahlen der Statistik vergleichen und man erwartet ja auch von Monaco ehrlicherweise jetzt nicht, dass da irgendwie 50 Überholmanöver im Rennen passieren. Monaco hat ja auch seinen eigenen Reiz alleine dadurch, wenn man onboard mitfährt. Das ist ja auch schon krass, wenn man das sieht. Weil Monaco im Gegensatz, finde ich, zu den meisten anderen Strecken auch eben nicht nur den Reiz des Überholmanövers hat, sondern auch zu sehen, welcher Fahrer macht wann einen Fehler. Und das ist aber, finde ich, ein bisschen das Problem, dass halt jetzt so ein bisschen das ist, es werden, gut, jetzt waren es mehr Überholmanöver dieses Jahr, wobei ich sage, das waren ja alles da hinten irgendwelche Kreuzmanöver. Aber ich finde, dass halt das Gefühl allmählich entsteht, die machen halt auch nicht mehr diese Fehler in diesen Autos, weil diese Autos auch einfach viel zu groß geworden sind für die Strecke
Ja.
teilweise. Ja. Du kannst da gar nicht mehr so. Ich meine, wie soll sich so ein Auto drehen? Das schaut ja aus wie diese Ever Given im Suezkanal letztes Jahr. Das bleibt einfach stecken in diesem Kanal. Also das ist halt so, ist sau
Ein
schwierig, vor allen
Leitplankenkanal.
Dingen. Ja, genau. Und also vielleicht noch, um es abzuschließen, es ist sau schwierig, auch ganz persönlich für mich, weil wir langjährige oder häufige Hörer dieses Podcasts wissen, bin ich auf jeden Fall kein Freund von diesem Entertainment-Formel-1-Ding und nur noch Überholmanöver, Überholmanöver, Überholmanöver ohne Grund. Aber man muss schon zugutehalten den Kritikern von, sagen wir mal, den klassischen Rennstrecken, sowas wie Monaco, wird halt schon schwierig. Also das
Ja,
muss man sich schon irgendwas überlegen.
gebe ich ja schon recht. In Monaco ist ja traditionell der Samstag fast wichtiger als der Sonntag. Also so, oder da, wo du dich qualifizierst, könntest du im Zweifel auch am Sonntag wieder herauskommen nach dem Rennen. Weil
Ja.
Track Position da einfach alles ist und du, wie du schon gesagt hast, kaum überholen kannst. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar folgendes. Anfang der 2000er Jahre war ein Formel-1-Auto 4,5 Meter lang und 1,8 Meter breit. Heute sind es 5,5 Meter lang und 2 Meter breit. Also es ist einfach gewachsen, weil man ist drauf gekommen, längere Unterböden schaffen mehr Aerodynamik. So interessant, aber wenn man überlegt, also das ist das, also die Monaco kann einfach nicht mitwachsen mit Formel 1 Wägen an Massivität quasi auch wachsen. Das ist einfach
Ja.
Fakt. Aber ich finde auch trotzdem, in Monaco musst du das Rennen erstmal zu Ende bringen. Und da sieht
Genau,
man jetzt zum
also
Beispiel bei
das
einem
ist.
Carlos Sainz und auch bei einem Lance Stroll, dass das halt nicht so einfach ist. Und wie sollte man es darauf reduzieren? Und mir kann jetzt keiner sagen, auch wenn es in Miami mehr Überholmanöver gab, dass es deutlich spannender war. Aber ja, ich sehe den Punkt, es ist zu eng für zu große Autos.
Und ehrlicherweise habe ich da aber auch keine Lösung parat. Also ich könnte dir jetzt
Ich
auch
auch
nicht
nicht.
sagen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen mal überlegt gehabt vom Podcast, so ja, dann sollen sie halt aus Monaco, weil die werden den, glaube ich, nie streichen. Weil
Ja,
ich glaube, wenn du Monaco
war
aus
schon
dem.
angezählt. Also vor allem letztes
Ja,
Jahr war er
ist.
sehr
Ja.
angezählt. Aber ich finde Monaco, allein das Grid war viel mehr, wie sagt man, Glitzer und Glamour und stark
Ja,
als in
ja.
Miami. Das ist, wie
Das,
gesagt, schon zwei
also.
Paar
Ist, glaube ich, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, alles, gerade bei Unity Liberty Media,
Meine Liberty.
muss man
Ja.
auch, ja genau, muss man auch aufpassen, weil die machen grundsätzlich alles, glaube ich, möglich. Aber ich glaube, Monaco ist wirklich der letzte Schritt, den sie gehen können. Deswegen, aber dann darauf angeknüpft, was willst du machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie daraus ein Traditionsrennen und dann musst du halt in Boliden fahren, die 3 Meter nur lang sind von mir aus oder was auch immer. Ja, dass sie daraus so
Ja.
ein Spezialrennen machen, hätte ja auch irgendwie seinen Charme, aber würde natürlich den Wettkampfgedanken so ein bisschen nehmen.
Ja.
Sie könnten künstliche Mechanismen einführen, dass die Strecke einfach
Oh
random
Gott.
irgendwann mal nass gemacht wird oder so. Ja, aber das ist
Ja,
alles realistisch mit Liberty Media.
ja,
Also.
es gibt sogar in der Mesca, ist ganz witzig, die machen dann immer so, ach, ich weiß den Fachbegriff jetzt nicht, aber quasi, wenn die Strecke zu langweilig ist, wird die einfach so mit so Schlamm überzogen.
Ja, genau. Ja, ist es natürlich. Das ist amerikanisch. Egal. Ich habe aber echt auch keine Lösung dafür. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man Monaco jetzt wieder deutlich attraktiver machen würde. Würde mich aber mal eure Meinung interessieren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie steht ihr denn eigentlich zu diesem Monaco Grand Prix? Weil ich habe das Gefühl so, gerade wenn man auf Social guckt, so sehr viele sind eigentlich Fans davon, aber sehen schon, ja, ist jetzt nicht so super spannend. Du hast natürlich nochmal einen ganz eigenen Blick drauf, weil du halt auch die Atmosphäre außenrum immer als wichtiger betrachtest als das Rennen selber.
Genau.
Für mich ist es ja so ein bisschen umgekehrt eher. Ich bin ja bei uns beiden der echte Motorsport-Purist. Ja,
du bist der Purist, ich weiß.
Nee, aber mich würde da schon mal interessieren, gibt es da auch ganz andere Meinungen? Ja, also sagt vielleicht jemand, nee, ist doch voll geil, genauso will ich mein Formel-1-Ding haben. Schreibt uns das gerne mal, beispielsweise auf unserem Instagram-Account, Moritz.
@lightsout_F1boxentalk.
Und ansonsten würde ich sagen, es gibt noch eine wichtige Sache, die wir vielleicht erwähnen sollten. McLaren ist das erste Mal mit zwei Fahrern in die Punkte gefahren, nämlich mit Lando Norris und Oscar Piastri. Das bedeutet, dass McLaren sich auch deutlich verbessert auf Platz 6 in der Fahrerwertung, beziehungsweise ich glaube, da standen sie schon, aber zumindest festigen sie diesen 6. Platz. Sie sind also jetzt ganz offiziell auch nicht mehr das schwächste Team, so vom Gefühl her. Es ist auch nicht mehr unbedingt das enttäuschendste Team diese Saison, weil das waren sie am Anfang schon. Ich bin gespannt, ob sie anknüpfen können in den nächsten Rennen. Ja, ich weiß nicht, ob wir über Checo Perez sprechen sollen oder ob wir das...
Qualifying-Fehler im Rennen, Fehler gemacht. Es war ein absolut gebrauchtes Wochenende für Sergio Checo Perez, der letztes Jahr dann auch gewonnen hat, oder vergangenes Jahr so, in Monaco. Das ist zum Vergessen. Ich glaube, brauchen wir nicht drüber reden. Nick de Vries hat Yuki Tsunoda geschlagen, auch wenn Tsunoda Probleme hatte.
Ja, Alpha Tauri, also wenn wir schon über Enttäuschungen der Saison bisher sprechen, ist für mich Alpha Tauri die Enttäuschung der Saison. Aber dazu kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle. Es sind heiße Wochen.
Ja.
Und ziemlich heiß her geht es tatsächlich auch in unserem Fragespiel. Bist du dafür schon bereit?
Ich bin bereit, ja.
Du hast mir vor der Sendung gesagt, dass es 12-6 für mich steht, was mich natürlich wahnsinnig euphorisiert. Und ich würde sagen, wir starten mit unserem Fragespiel, indem wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Moritz, du darfst dir wie immer deine erste Frage aussuchen.
Wie immer die schwere, bitte.
Okay. Haas mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg dieses Wochenende immer wieder mal im Fernsehen gewesen, wegen dramatischen Überholmanövern, aber eigentlich relativ gebrauchtes Wochenende auch für die. Nichtsdestotrotz gab es was zu feiern. Haas ist nämlich das 150. Mal bei einem Grand Prix gestartet in der Formel 1. Und meine Frage wäre jetzt, wenn man so eine Konstrukteurs-ewige Tabelle an Grand Prix-Teilnahmen macht, welches Team haben Sie damit überholt? A. Toyota, B. March F1 oder C. Lola Racing? Bevor du antwortest, noch ein kurzer Hinweis. Bei der Formel 1 ist es ja immer so wichtig, dass man ganz klar sagt, es geht hier wirklich um Werksteams. Es geht nicht darum, Toyota hat hier mal einen Motor gesetzt oder hat da mal einen Motor hingelegt oder March hat da mal einen Motor geliefert,
sondern wirklich
eigenständige Werksteams.
Ja gut, aber Toyota, ist ja Haas eigentlich auch nicht.
Ja, nee, aber im Sinne von als eigenständiges Team im Klassement aufgelistet. So.
Lola Racing.
Ich sehe, dass da ein Bildschirm aufgeblitzt ist unter deinem Ding. Hast du gegoogelt?
Nein, habe ich nicht.
Jetzt liegt das Handy wieder weg. Ich bin mir ja nicht sicher, Moritz.
Nein, habe ich nicht.
Okay, das stimmt nämlich. Roland Racing ist richtig. Ich glaube dir.
Ja,
aber
ich sag mal so, ich habe es kurz mal in die Suchmaske getan, ja.
Was? Das geht ja nicht. Nee, dann zählt es nicht. Also es ehrt dich, dass du ehrlich bist, aber dann kann ich es leider nicht zählen lassen.
Nein, ich...
Da ist die Verzweiflung, das freut mich, da ist die Verzweiflung. Ja, also ich sag ganz ehrlich, du hast gegoogelt, oder was?
Ist nie gut, ne?
Ja, sorry Moritz, dann... es ist Lola Racing, ist richtig. Hätte ich nie gedacht, dass Lola Racing 150 Rennen gemacht hat. Ich dachte, die waren irgendwie nur so drei Rennen am Start oder so. March hat noch deutlich mehr und Toyota hat deutlich weniger, tatsächlich.
Das finde ich gemusst, ja.
Nun gut. Gut, dann bleibt es beim 12-6.
Deine schwere oder eine leichte Frage?
Vielleicht noch eine ganz kurze, Leute wollen ja auch immer persönliche Sachen von uns erfahren und so.
Ja.
Ich habe noch eine persönliche Geschichte von Moritz. Es kann nicht, das ist eher ein Fact, den ich gerne veröffentliche, das ist ja ehrlich ja auch. Moritz kann nicht lügen. Also falls ihr irgendwie mal ein Problem mit Moritz habt, dann fixiert ihn einfach, weil er kann nicht lügen. Er muss die Wahrheit sagen. Das ist wunderbar erzogen. Und dementsprechend hat er das auch gerade zugegeben.
Wunderbar erzogen finde ich gut. Das erbt natürlich meine Eltern.
So, ja. 12 zu 6. Ich krieg bitte meine leichte Frage als erstes.
Wann gewann Fernando Alonso letztmals? War das A in Barcelona 2012? War das B in Kanada 2013? Und dann war das C in Ungarn 2014?
Das war in Barcelona 2012.
Ja, ist leider richtig.
Ja, das habe ich dann noch im Kopf, der Spanier in Spanien.
Oh. Ach, 13 zu 6.
Ich fühle mich wie im Trance hier gerade in dem Fragespiel. Das ist wirklich eine umgekehrte Welt. 13 zu 6, du kriegst noch eine leichte Frage.
Ja, perfekt.
Max Verstappen hat einen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Du hast es schon gesagt, ich glaube, sein 38. Sieg.
39. Was?
39. Wie viele Grand Prix hat Max Verstappen von diesen 39 von Start bis Ziel geführt? Also, weißt du, so, wie viele Start-Ziel-Siege hat er insgesamt gehabt? 6, 7 oder 8?
8.
Das ist richtig.
Na, das ist richtig, okay.
Ich glaube, jetzt lass mich nochmal schnell recherchieren, aber es dürfte richtig sein. Ja, ich will es auf Nummer sicher gehen, aber...
Nicht, dass wir wieder böse Mails bekommen.
Es sind 8 Stück tatsächlich. Ja, genau. Sein 8. Start-Ziel-Sieg. Das ist bitter für dich, weil da hättest du jetzt nämlich eigentlich volle Punktzahl heute mitnehmen können. Ja. 13 zu 7, wobei, da hättest du es ja nicht gewusst. 13 zu 7. Ja. Und ich krieg noch meine schwere Frage, bitte.
Und zwar, wie oft stand Esteban Ocon bislang auf dem Podest? A, 3-mal, B, 5-mal oder C, 7-mal?
Also niemals 7-mal. Ich hätte tatsächlich jetzt spontan gesagt, also der offensichtlich Ungarn natürlich, 2021, heute, und der stand nochmal, aber 5-mal?
Ja, schon sehr lange dabei natürlich.
Er ist, das unterschätzt man bei Esteban Ocon auch. Und Esteban Ocon, ich zumindest, sehe in ihm auch einfach weiterhin nicht den guten Fahrer, der er wahrscheinlich ist. Also er ist immer so leicht unterschätzt, läuft immer so unterm Radar, aber 5-mal? Das muss ich mal kurz überlegen. Wann gab es mal so ein Rennen, wo Esteban Ocon eine realistische Chance aufs Podium, eine Zeit? Weil ich meine, er ist ja nie beim Top-Team gefahren. Das heißt, es waren ja immer Lucky Punches, wo er raus ist. Ich sag 3. 3.
Ja, ist leider richtig.
Stark.
15 zu 7.
Fragen. Ja. Das ist, muss man jetzt nochmal zugute halten hier. Ja. Das ist dieses Jahr auch deutlich fairer. Das sind faire Fragen, da kann ein Maxi Heringer mit arbeiten. Okay. Vielen Dank, Moritz. 15 zu 7. Ja. Und dementsprechend, ja, wunderbar. Da haben wir doch jetzt wieder eine schöne Folge hier rausgehauen. Du lässt jetzt mal einen dicken schwarzen raus, glaube ich, einen dicken schwarzen Kaffee. Und wir hören uns dann hopefully in der nächsten Woche. Du bist allerdings vor Ort und ich habe auch gehört mit dem sehr, sehr geschätzten dritten Piloten dieser...
Er ist nicht vor Ort, denn Daniel Gocci, der kommentiert nur am Sonntag das Rennen. Aber ich bin
ist ja nichts.
Und nö. Und genau, ich bin vor Ort bis Samstag, bis zum Qualifying.
Geil.
Und cool. Kann dann natürlich am Montag oder Dienstag im Podcast einiges berichten, wie das so vor Ort ist.
Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Hab eine gute Zeit, mache ein paar Stories und arbeite auch ein bisschen was. Und ihr solltet, falls ihr das nicht verpassen wollt, Moritz Reiseerlebnisse uns abonnieren. Und zwar auf allen bekannten Plattformen, Spotify, Deezer, Apple. Unser Instagram haben wir schon durchgesagt. Dementsprechend, lieber Moritz, hat mich gefreut. Wir hören uns kommende Woche wieder. Du hast die berühmten letzten Worte.
Ja, ich glaube, da fällt mir eigentlich aktuell nichts ein, außer dass ich finde, dass Red Bull wirklich in einer anderen Liga fährt. Ich bin gespannt, wie lange der WM-Kampf offiziell offen ist. Ich glaube, das könnte sehr, sehr früh in der Saison entschieden werden. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf den großen Preis von Spanien. Und wer weiß, was Fernando Alonso da reißen kann. Ich glaube nicht, dass er um Sieg mitfahren kann. Aber mit dem Heimvorteil könnte es auf jeden Fall extrem schön und cool werden, denn Alonso ist back. You know what I need, want you to see everything, want you to see everything.